What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Es geht heute um das Gute und wie man es im Marketing und in der Agenturwelt erfolgreich macht. Und zwar in Form der Kreativagentur The Goodwins, die sich seit Gründung im Jahr 2018 auf die Fahne geschrieben hat, das Gute erfolgreich zu machen. Heute habe ich 2 von 5 GeschäftsführerInnen zu Gast, nämlich Tim Stübane und Franka May. Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, wir freuen uns auch. Hi.
Sagt mal, bevor ich jetzt so richtig in das Gute mit euch eintauche, weil darauf habe ich mich total gefreut, ich habe auch den Eindruck, es gibt viele gute Karma-Punkte heute für diese Folge, würde ich einfach unseren ZuhörerInnen noch gerne ein bisschen was über euch erzählen, so ein bisschen, woher ihr kommt, über euren Werdegang. Das mache ich jetzt auch einfach. Und zwar starte ich mal mit der Franka. Franka ist Vollblut-Kommunikations- und Markenstrategin und war vor ihrer Zeit bei The Goodwins in Kreativagenturen wie Heimat und DDB. 2016, Franka, bist du dann zu Ogilvy gewechselt, um die Strategieabteilung am Berliner Standort aufzubauen und wurdest Lead-Strategin auf dem Kunden Coca-Cola. Da fühlte ich mich sofort dran erinnern, habe überlegt, ist Coca-Cola eigentlich gut? Wie würden die das wohl heute sehen? Also das klären wir gleich nochmal. Gibt es auf jeden Fall jede Menge Zucker. Tim hat nicht nur über 20 Jahre Erfahrung in der Markenkommunikation, sondern ist mit sage und schreibe 300 Kreativpreisen auch einer der meist ausgezeichneten Kreativen Deutschlands. Ja, Tim, ich weiß, man selber hört das immer so ein bisschen verschämt, aber ich finde, das kann man ruhig mal laut sagen. Er war in großen Kreativagenturen wie Scholz & Friends, Jung für Matt und DDB, bevor du dann 2010 als ECD zu Ogilvy gegangen bist. Später warst du dann Geschäftsführer, hast das Hauptstadtbüro in Berlin gegründet und da kreuzen sich jetzt eure Wege, spätestens bei Ogilvy und bei dem Lead-Etat Coca-Cola. Den hast du nämlich kreativ verantwortet, Franke hat ihn strategisch verantwortet und wahrscheinlich haben sich eure Wege da gekreuzt. Ja, jetzt steigen wir ein. Ich freue mich auf jede Menge Gutes in diesem Podcast und bin gespannt, wie wir die Welt hoffentlich gemeinsam ein kleines Stückchen besser machen können mit Marketing. Und so würde ich gerne auch einsteigen. Und ihr habt ja beide unglaublich viel Erfahrung in wirklich kreativen, renommierten Agenturen des Landes sammeln können. Tolle Kunden, tolle Etats betreut. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, damals zu sagen, Mensch, eigentlich braucht die Agenturbranche, die über 30.000 Agenturen hat, die braucht noch eine neue Agentur und zwar The Goodwins mit diesem Fokus auf das Gute?
Sowas gab es noch nicht, aber deswegen allein haben wir es nicht gegründet, sondern wie du schon gesagt hast, ne, wir sind waren gerade beide bei Ogilvy und dort kam es zu globalen Umstrukturierungen und man muss sagen, wir sind einfach nicht mehr Herr der Lage gewesen. Ne? Also wir hatten ja irgendwie auch zusammen diesen Berliner Standort vor allen Dingen mit aufgebaut, dort so eine ganz eigene Kreativkultur irgendwie erzeugt. Das war so ein Mix aus Ogilvy und Berlin irgendwie zusammengerührt. Also auch im Ogilvy-Network selbst war das irgendwie was Spezielles und das fanden die Leute da irgendwie cool. Dann gab es aber diese Umstrukturierung und wir hatten so das Gefühl, wir können eigentlich nicht mehr diese Kultur so aufrechterhalten, wie wir sie für wertvoll erachtet haben und auch eigentlich nicht mehr so arbeiten, wie wir uns das wünschen. Und da ist es dann zu merkwürdigen Gesprächen gekommen. Ich dachte, okay, also naja, man muss Dinge einfach ja vielleicht anders machen, anders anpacken und dann eben vielleicht auf eigene Faust, um das wirklich so konsequent durchziehen zu können, wie wir uns das vorstellen.
Ich würde auch schon ergänzen, da du das Kim ja jetzt im Intro schon so schön angeteasert hast, dass diese strukturellen Herausforderungen definitiv ein großer Teil waren. Aber Coca-Cola gehört schon auch mit zur Origin-Story von The Goodwins. Das kann man, glaube ich, kann man so sagen. Das natürlich auf der einen Seite ist es großartig, auf so einer großen globalen Marke zu arbeiten, popkulturell, relativ große Budgets, viele Projekte, die da entstehen, viel Output. Das macht schon wahnsinnig Spaß. Aber auf der anderen Seite, und du hast es ja schon angedeutet, auch Probleme, muss man ja sagen. Also Zucker, Recycling-Themen, die Lieferketten, die man sich da anschaut. Und dann ganz ehrlich, wenn dann in Briefings auch immer wieder die Rede davon ist, dass man die 14- bis 19-Jährigen davon überzeugen soll, wieder mehr Coca-Cola zu trinken, dann überlegt man schon, möchte ich das? Ist das die Art von Konsum, die ich unterstützen möchte mit der Arbeit, die ich mache? Und das waren dann so Grundsatzfragen. Ne? Welche Kunden wollen wir in Zukunft erfolgreich machen? Ist das die Form von Konsum, die wir in dieser Welt für positiv halten, die wir unterstützen wollen? Und auch das war dann ein Punkt, wo wir gesagt haben, ey, eigentlich würde man sich die Kunden anders aussuchen. Eigentlich müsste man doch ganz andere Unternehmen erfolgreich machen in dieser Welt. Und das sind dann vielleicht eben genau die, die nicht so riesige Marketingbudgets haben und die dann umso mehr die Kraft von kreativen Ideen brauchen, um gesehen zu werden, um sich durchsetzen zu können, um eine Chance zu haben überhaupt am Markt. Und das waren dann, ja, das waren so die initialen Gedanken.
Ja, ich habe es mir tatsächlich, als ich mich auf jetzt vorbereitete und als ich das las mit Coca-Cola, habe ich gedacht, der Etat hat bestimmt auch ein bisschen was mit euch gemacht. Möglicherweise wäre die Agentur trotzdem entstanden, aber sowas prägt dann, glaube ich, doch eben auch sehr stark. Ja. Wie schwierig, also habt ihr dann gesagt, alles klar, wir sind, ich glaube, wart ihr zu dritt, als ihr gegründet habt? Jetzt seid ihr ja in Summe ein paar mehr in der Geschäftsführung.
Genau, es ging zu dritt los. Und ja, genau, die anderen sind dann ein bisschen später hinzugekommen. Ne? Man musste erstmal gucken, gut, ist das jetzt totaler Quatsch, den wir hier fabrizieren oder kann das was? Ne? Das war ja schon ein gewisses Risiko, was wir dort irgendwie eingegangen sind. Wir waren uns auch wirklich nicht sicher, ob es das so ist. Ne? Also wir hatten das Konzept entwickelt und waren begeistert, haben das dann aber erst nochmal zur Seite gelegt oder auch Alternativen erdacht. Sind dann aber irgendwann nach Wochen wieder dahin zurückgekommen und haben gesagt, okay, eigentlich wäre es verrückt, es nicht zu machen in der heutigen Zeit. Also das ist so ein bisschen wie in Inception gewesen. Du hast diese Idee einmal im Kopf, du wirst sie nicht mehr los.
Das glaube ich. Und letztlich wart ihr ja auch, das ist ja 4 Jahre her, ja, ist es ja eigentlich auch ein richtiger Zeitpunkt gewesen. Also jetzt erleben wir ja gerade den Boom rund um das Thema Nachhaltigkeit, gesellschaftlich relevante Themen. Ihr habt ja auch gerade kürzlich diese Kampagne für Telekom mit diesem Hate Speech Influencer. Also es gibt so viele Themen, auch jenseits von der rein ökologischen, wo man das Gefühl hat, da ist auch viel Unsinn in die Welt geschwappt. Da kann man irgendwie vieles wieder gut machen. Und ich glaube, Marketing hat ja auch lange damit gehadert und auch Agenturen Teil des Problems zu sein. Und wie du das eben so schön gesagt hast, Franka, möglicherweise sind die Unternehmen, die sich jetzt auf den Weg machen, jetzt noch klein mit kleineren Budgets. Aber wer weiß, ob es nicht morgen die großen DAX-Konzerne sind oder ob die Landschaft nicht eh ganz anders aussieht. Und dann ist es möglicherweise klug, sich darauf zu fokussieren, weil wir haben ja auch gesehen, wie schnell sich Märkte drehen können, wie schnell Unternehmen, die noch vor 10 Jahren erfolgreich sind, einfach weg sind. Ne? Also von daher ist das, glaube ich, mehr als ein Trend. Es ist ja tatsächlich ein Megatrend, eine Entwicklung. Aber sag mal, zu dem Guten. Das hat ja mehrere Facetten und wir haben das ja einmal, als wir uns kennenlernten, auch diskutiert. Also eigentlich 3 Facetten. Die eine Facette ist, ihr wollt für gute Kunden arbeiten und die eben ja durch Kreativität unterstützen, Konsumverhalten zu ändern und letztlich auch die guten Produkte und Services an den Mann und die Frau zu bringen. Das ist die erste Facette. Die zweite ist ja letztlich auch die gute Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde. Also auch das ein Handlungsfeld aus der Vergangenheit. Und das dritte eine gute Agenturkultur, die ja dann eben auch Talent anziehen soll und möglicherweise zusammenhalten soll. Und lass uns mal mit der ersten gerne starten, weil das ist ja auch so ein bisschen jetzt anknüpfend an das, was wir gerade so von Cola und kleineren Brands. Welche Art von Kunden betreut ihr heute oder welche wollt ihr betreuen? Welche würdet ihr nicht betreuen?
Wir hatten ganz zu Anfang, hatten wir uns so einen harten, so eine harte Parameterliste zurechtgelegt und haben gesagt, okay, da müssen die und die Boxen getickt sein, damit es irgendwie zu einer Zusammenarbeit kommen kann. diese Liste haben wir relativ schnell wieder beiseite gelegt und es ist dann einfach zu, naja, zu Gesprächen gekommen. Ne? Also du unterhältst dich mit deinem Gegenüber und stellst dann fest, okay, da hat jemand wirklich den Schuss gehört und einen Plan, sein Unternehmen, seine Marke irgendwie in eine sinnvolle, gute Richtung zu schieben. Und das war uns dann viel, viel mehr wert und hat viel mehr Aussagekraft letztlich gehabt als ne, irgendwelche Checkboxen. Mhm. Mittlerweile sehen wir das wieder ein bisschen konkreter als jetzt nur so ein weiches Gespräch, wo man denkt, ja gut, ja, emotionale Punkte, okay, fair enough, aber ne, gibt es nicht noch irgendwie was Handfestes? Und na, also das, was wir festgestellt haben, ist eine Sache, es gibt eigentlich keine hundertprozentig guten Unternehmen und Marken. Also das ist, ne, wir wurden ja zu Anfang dann auch manchmal so ein bisschen angeschossen, ach okay, und für die arbeitet ihr oder wollt ihr für die arbeiten? Sind die wirklich so gut? Naja, da habe ich das und das gelesen, da gibt es ja schon irgendwie so ein paar Punkte, kritisch, na, irgendwie nicht ganz astrein. Und na, wenn man sich so umschaut, es gibt eigentlich niemanden, der hundertprozentig gut unterwegs ist. Ne? Es funktioniert einfach in unserer aktuellen Welt noch nicht. Ne? Also Lieferketten, Materialien, das ist alles auf dem Weg, ne? Aber es ist einfach noch längst nicht da, wo es sein sollte. Also insofern können wir gar nicht sagen, okay, wir arbeiten nur für die Guten, denn das gibt es gar nicht. Ne? Also, sondern ne, wir sind dazu übergegangen, zu gucken, okay, sind die, die sich auf den Weg gemacht haben, die Nachhaltigkeitsziele ernsthaft verfolgen. Und dann vielleicht nicht nur ein Ziel, sondern auch gleich mehrere. Ne? So, aber das, ne, da gibt es dann irgendwie keine harten Parameter, wie viel das jetzt sein müssen, damit wir irgendwie sagen, okay, jetzt haben wir es, super Deal oder so, sondern ne, da ist dieses Zwischenmenschliche und dieses Commitment der Kunden auf diese Ziele dann letztlich ausschlaggebend. Und ich meine, wir müssen jetzt auch nicht, sagen wir mal, irgendwie so die Blaupause für alle Agenturen dieser Welt und dann darf man für so jemanden arbeiten und dann nicht oder so schaffen, sondern letztlich, ja, obliegt es ja uns, ne, wenn wir sagen, okay, und ja, da, hier haben wir ein gutes Gefühl, lass uns das machen, das kann irgendwie echt was werden.
Ich glaube, es geht ja auch um den Punkt Glaubwürdigkeit, ne? Und am Ende steht ihr mit eurer Arbeit ja auch für eine hohe Glaubwürdigkeit, ihr habt ja auch was zu verlieren. Und wenn man einfach das Gefühl hat, dass der Kunde in dem Punkt, den er oder sie angehen will, glaubwürdig, ernsthaft unterwegs ist, committed darauf, etwas besser zu machen, finde ich das total nachvollziehbar. Wir haben das damals auch diskutiert, also auch mit Utopia, unserem Partner, und haben dann auch, und dafür hat sich die Maike Gebhardt sehr stark eingesetzt, sie hat gesagt, die Kunden, die sich auf den Weg gemacht haben, sind mir mindestens so wichtig wie die durch und durch grünen, guten Kunden, wenn nicht sogar wichtiger, hat sie gesagt, weil es einfach viel mehr Impact hat. Also würde es gelingen, also ein Kunde, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten hätten, wäre Nestle. Würde es gelingen, so einen Kunden glaubwürdig auf den Weg zu bringen, das wäre krass. Also das hätte wirklich Impact für die gesamte Welt. Ja. Also angefangen Thema Kaffee und weiß ich nicht, ne, was man da alles dann auch irgendwie beeinflussen könnte. Insofern finde ich das sogar richtig gut, sich darauf zu fokussieren und zu sagen, jeder, der sich auf den Weg macht, ist willkommen. Finde ich absolut nachvollziehbar. Ja.
Finde ich einen ganz wichtigen Punkt und genau diese Betrachtung auch wirklich des Impacts, den gegenüberzustellen. Denn es gibt mit Sicherheit, es gibt diese sehr, sehr konsequenten Unternehmen, die sich wirklich in ganz vielen Bereichen vorbildlich verhalten. Und das muss man anerkennen und das ist toll. Aber die haben dann meistens eben auch noch einen sehr kleinen Anteil am Markt. Und vielleicht ist der Vertrieb auch noch nicht so weit gediehen, dass überhaupt große Verbraucherinnenanteile da Zugang bekommen können. Und dann ist das toll und dann unterstützt man die natürlich auch gerne dabei, sichtbarer zu werden. Aber wenn man dagegen eben Unternehmen stellt, die schon eine große Handelsmacht haben, die, wenn sie ne, über das nächste Jahr oder über die nächsten 2 Jahre ihr Sortiment planen, umzustellen auf plastikfrei, auf Erhöhung von veganen Anteilen, was auch immer, verantwortlichere Lieferketten, dann hat das halt einen viel größeren Impact. Und das ist am Ende des Tages, also was wir immer gesagt haben, wir wollen Konsum in die richtige Richtung lenken. Also mit dem, was wir gut können. Wir können halt gut Kommunikation machen. Wir können gute, kreative Ideen und Strategien entwickeln. Und damit haben wir die Möglichkeit, Konsum in die richtige Richtung zu schubsen. Und wenn wir das eben machen können für Unternehmen, die das in einem großen Einfluss machen können, dann ist das durchaus was, was wir uns anschauen. Und was wir dann gerne unterstützen. Ja.
Du hast gerade schon so viele wichtige, ich sag mal, Expertenwordings auch genannt, ne, rund um das Thema Nachhaltigkeit, also Lieferketten und vorhin habt ihr Sustainable Goals und so weiter. Ne? Also letztlich ist das ja auch ein Feld, das ganze Thema Nachhaltigkeit, wo man nicht sagt, wie in einer Kreativagentur, klar, wir denken uns jetzt mal in Branche XY ein und morgen ist es die andere Branche und dann das. Letztlich braucht man ja einen wirklichen Werkzeugkoffer an Know-how, was so eine Art Grundsätzlichkeit ja auch betrifft. Wie habt ihr euch dem Thema gewidmet? Also wie seid ihr da so eingetaucht, dass ihr, man ist ja nie so ganz krasser Experte in jedem Feld, aber dass ihr mit gutem Gewissen sagen könnt, wir wissen da, wovon wir sprechen. Wir haben auch ein Gespür, welche Fragen wir stellen sollten, Stichwort Lieferkette oder Menschenrechte und all diese Aspekte, die da eine Rolle spielen. Wie seid ihr das angegangen?
Lass uns so sagen, wir waren keine Experten. Ne? So ging es los. Wir sind aber auch nicht komplett bei Null gestartet mit der Gründung von The Goodwins, sondern hatten vorher auch immer schon mal, ne, wie man das so macht. Du hast auf der einen Seite dann irgendwie so, sagen wir mal, Sündenfälle wie Coke, wie Volkswagen und ähnliche Geschichten, wo du nicht genau weißt, ist es wirklich so richtig, was ich hier tagtäglich mache? Ne? Und dann hast du eben auch andere Projekte, mit denen du dann dein Gewissen so ein bisschen reinwäscht. Ne? So das haben wir zum Beispiel jahrelang Gesichtszeigen betreut und andere. Und klar, das haben wir dann mit der Gründung von The Goodwins einfach intensiviert. Ne? Du wühlst dich dann in diese Themen rein. Und mittlerweile sind wir da, glaube ich, relativ weit, würde ich sagen. Klar, also ne, es gibt immer noch für einzelne Bereiche totale Experten, die wir uns dann zu Rate ziehen müssen. Das Große und Ganze, so den Gesamtüberblick, so den haben wir mittlerweile und können mit dem ziemlich gut arbeiten.
Ich würde auch sagen, was uns auch wahnsinnig hilft, ne, man muss ja manchmal auch nicht immer alles selber können und selber wissen. Ne, jeder von uns informiert sich jetzt, sage ich mal, schon aus privatem Interesse an den Themen, ja, persönlich und bildet sich weiter. Aber wir haben auch einfach tolle Leute im Team, muss man mal sagen. Also es sind ja dann zu uns dreien im Gründungsteam, die wir eher aus, ich sag mal, wirklich dem klassischen Agenturumfeld kommen, sind dann noch Maurice Pfleiderer dazugestoßen als Co-Geschäftsführer. Der hat vorher schon mal ein nachhaltiges Food-Startup gegründet und hat sich da in dem Bereich extrem weitergebildet, reingearbeitet. Der musste halt wissen, ne, wie Lieferketten funktionieren und bringt dieses Wissen dann ein. Und unser fünfter Geschäftsführer im Bunde, Bernd, hat jetzt nochmal ein berufsbegleitendes Studium absolviert im Bereich, ich hoffe, ich sage das jetzt nicht, ich sage mal Sustainable Management. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige Bezeichnung, aber bildet sich da berufsbegleitend weiter und bringt da auch ganz viel Know-how ein. Dann haben wir Kolleginnen im Team, die sich mit dem ganzen Thema Diversity, Gleichberechtigung aus privatem Interesse wahnsinnig auseinandersetzen und uns da einfach in jedem Meeting immer mal wieder so ein bisschen was mitgeben, was wichtig ist. Also auch einfach die richtigen Leute ins Team holen, die dieses Know-how einbringen, das untereinander zu teilen, das ist wahnsinnig wichtig für uns und das macht uns alle schlauer und das entbindet auch so ein bisschen von dem Anspruch, immer alles auf einmal schon glauben wissen zu müssen.
Es ist auch so, du hast es ja gerade gesagt, ne? Stichwort Diversity, es ist ja einfach auch viel mehr als rein die ökologische Nachhaltigkeit, die eine Rolle spielt. So habe ich zumindest euer Geschäftsmodell verstanden. Sondern einfach zu sagen, all die Dinge, die gut sind, in die Welt zu bringen, zu pushen und das weniger Gute zu ignorieren. Oder zumindest seid ihr dann nicht die Marken oder Unternehmen dieser Art betreuen. Das heißt, ihr macht, also im Kern, das habt ihr ja auch gesagt, seid ihr eine Kreativagentur, die sich eben gut mit Markenkommunikation auskennt, aber ich sag mal, wie jede Agentur, wenn sie sich mit ihren Kunden beschäftigt, einfach tiefgreifende Insights, Erfahrungen in Sachen Nachhaltigkeit hat. Macht ihr auch Nachhaltigkeitsberatung? Also ein Kunde sich jetzt überlegt, Mensch, ich möchte mich auf den Weg begeben, ich weiß nicht so recht, Nachhaltigkeitsstrategie, Maßnahmenpaket, welche SDGs sind eigentlich meine? Ist das euer Beritt oder sagt ihr, nee, das machen dann Nachhaltigkeitsberatungen?
Ja, das ist jetzt ganz frisch, seit dem letzten Jahr quasi, haben wir diesen Bereich quasi der Nachhaltigkeitsberatung in das The Good Wins Angebot integriert. Das ist eben genau das, was der Bernd Meyer, die ich eben schon erwähnt hatte, aufbaut aktuell und genau aus dem Grund sich da eben auch nochmal durch dieses Studium vertieft und weiterbildet, dass wir eben genau diesen Part, der ja eigentlich dem vorgelagert ist, was wir mit der Kreativagentur machen, dass wir das quasi mit abbilden können für die Kunden, die vielleicht noch nicht genau da sind, wo wir sie gerne hätten, um zu sagen, okay, und jetzt können wir auch drüber sprechen und können da gute Kreationen dazu machen, dass man denen eben auch helfen kann, aufzuzeigen, wo sind Potenziale, wo müsst ihr ansetzen, wie erarbeitet ihr euch das, wie könnt ihr das messen? Genau, aber das ist noch sehr frisch, also das ist jetzt ein halbes Jahr im Entstehen und im Aufbau.
Das ist jetzt auch nicht nur einfach so entstanden, sondern eigentlich auf Nachfrage von einigen Kunden hin, die dann so auf uns zugekommen sind, gesagt haben, okay, ich würde jetzt gerne mit dir und der Botschaft rausgehen, ich würde mich gerne so und so positionieren. Darf ich das überhaupt jetzt schon? Ne? Bin ich schon so weit oder was meint ihr? Habe ich da noch irgendwelche Leichen im Keller? Biete ich da zu viel Angriffsfläche? Wie muss ich aufgestellt sein, ne? Damit das irgendwie alles klar geht, was ich hier mache? Ne? Und genau, so sind die ersten Projekte da in dem Bereich entstanden und das ist dann immer ein bisschen mehr geworden, sodass wir uns dann irgendwann entschlossen haben zu sagen, okay, wir müssen eigentlich ein eigenes Angebot dafür schaffen.
Ist es leicht, an, ich sag mal, Experten aus dem Bereich auch zu kommen? Jetzt baut ihr das auf und ich habe, wann immer wir mit Unternehmen zu tun haben, höre ich, der Markt an ExpertInnen im Bereich Nachhaltigkeit ist leer gefegt. Also im Prinzip, alle werden von den Unis direkt abgegriffen, von den großen Unternehmen oder von Startups in dem Bereich. Es ist, glaube ich, gerade so ziemlich der begehrteste Studiengang oder die Richtung zumindest weltweit. Wie erlebt ihr das?
Ja, genauso. Ne? Ja. Also, naja, da ist unglaublich Druck auf diesem ganzen Thema und der Markt sucht da händeringend natürlich nach guten Leuten.
Das ja auch noch so jung ist. Ne? Also, es ist gerade im Entstehen. Ich glaube, da sind vielleicht jetzt so die ersten 10 Jahrgänge so abgegangen. Dieser Talentpool muss wahrscheinlich auch noch aufgebaut werden, dass da genug Talent im Markt ist, um die Nachfrage, die jetzt auch noch massiv steigen muss, ja, in den nächsten Jahren, um die zu bedienen. Also das ist ja auch für alle, ich sag mal, jungen Menschen da draußen, die sich überlegen, was sie machen sollen. Ich glaube, das ist ein ganz toller Bereich, in dem man sich rein entwickeln kann.
Absolut, absolut, das glaube ich auch. Und es trifft ja auch, also es ist ja unglaublich sinnstiftend und das ist ja was, wonach die Generation, die da sich jetzt damit auseinandersetzt, ja auch beschäftigt. Und das wiederum so ein bisschen als Link zu unserer Branche kann ja dann auch wieder interessant für uns Agenturen werden. Also je glaubwürdiger und ernsthafter wir uns auch mit Nachhaltigkeit in der Kommunikation auseinandersetzen und der Unterstützung solcher Marken, desto eher haben wir eine Chance, diesen Fachkräftemangel auch irgendwie mit einem positiven Mindset zu begegnen und dem etwas entgegenzusetzen. Weil ich glaube auch, es wird ja gerade wieder auch heiß diskutiert und ist sicher auch so schwierig wie nie zuvor. Die wollen das auch nicht mehr. Also einfach für jeden Kunden arbeiten, das wird, glaube ich, schwieriger. In Zukunft noch schwieriger, als es jetzt schon ist. Von daher absolut wichtig, ja.
Auch das erleben wir. Ne? Also das ist natürlich auch ein Gründungsgedanke von uns gewesen. Ne? Also wer in der Werbung schon ein paar Jahre unterwegs war, der kennt die Situation. Und dass du hin und wieder mal in so Motivationslöcher fällst und dich fragst, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ne? Also, ne? Weil wie lief das bisher? Du arbeitest irgendwie, ich erzähle jetzt so ein bisschen aus der Warte des Kreativen heraus. Ne? Okay, du hast irgendwelche kreativen Challenges. Ja, super, macht natürlich Spaß. diese Nüsse zu knacken. Oder auf der anderen Seite, du kannst damit Geld verdienen. Ist auch okay. So, was ist denn, wenn es beides mal nicht ist? Kommt ja auch häufig genug vor, dass da irgendwo, dann solltest du zumindest das Gefühl haben, es ist was Sinnvolles, was ich hier mache. Also die Stunden und auch Überstunden, die dann doch hin und wieder mal anfallen, die sind irgendwie sinnvoll investiert, in etwas Größeres. Also das heißt, wir haben eben nicht nur diese Facette Kreativität oder Kasse, sondern...
Stimmt, war das nicht Springer und Jacobi?
Ich weiß gar nicht, wie viel Ks.
Die drei oder vier Ks oder so und Kasse war ein ganz wichtiges.
Genau, ist ja auch wichtig. Ja. Also, aber bei uns ist einfach noch, wir haben uns das Leben einfach selber schwer gemacht, muss man sagen. Bei uns ist ein ethischer Punkt noch dazugekommen. Also deswegen, ich sag manchmal, also im Grunde ist das wie so eine Elite-Einheit hier. Manchmal hilft das, wenn Leute, oh Gott, jetzt müssen wir daran auch noch denken und so weiter. Das ist schon irgendwie eine besondere Herausforderung, dass du versuchst, eben alles unter einen Hut zu bekommen und eben auf alles zu achten. Und klar, jetzt wir als Agenturmanager müssen natürlich eben auch darauf achten, dass all diese Ziele erfüllt werden.
Und sag mal, mit auf alles achten und auch bei einem selbst bringt mich zu der Frage, wie macht ihr das selber in puncto Nachhaltigkeitsengagement intern bei euch bei The Goodwins?
Ja, also da waren wir ja schon gerade beim, also wir versuchen einfach vernünftig miteinander umzugehen. So, das ist das Erste. Das heißt, eben dieser, du hast es schon genannt, die Agenturkultur, da ist ja unglaublich viel schiefgelaufen, generell in der Werbung, in den Jahrzehnten, die es sie gibt. Mad Men-Generation und so weiter, das hat sich ja, weiß ich nicht, es wird ja besser, muss man sagen. Also du kannst ja gar nicht mehr so polternd da irgendwie unterwegs sein. Und diese ganzen Star-Allüren, so das funktioniert ja heute gar nicht mehr. Du musst einfach viel schlauer sein, du musst dich irgendwie in Teams bewegen können und so, sonst hast du gar keine Chance mehr, weil das alles so komplex geworden ist. Ja, und genau all das versuchen wir eben mit einer wirklich sinnhaften Kultur abzubilden, sodass sich Menschen bei uns wohlfühlen. Also, und ja, Fachkräftemangel, so arg spüren wir den zum Glück nicht. Also das mag an dieser Positionierung liegen oder an dem, was wir dann letztendlich daraus resultierend bieten. Aber wir haben relativ viele Nachfragen, also Leute, die gerne irgendwie bei uns mitarbeiten wollen und ja, so viel können wir gar nicht anbieten.
Wie groß seid ihr jetzt, Tim?
Jetzt sind wir 30 Leute.
Ja, okay.
Ansonsten, was vielleicht ja auch noch unter den Bereich nachhaltiges Engagement, ich sag mal jetzt so in der Agentur fällt, ist wirklich dann eher im Kleinen, dass wir unseren ohnehin schon sehr niedrigen CO2-Footprint kompensieren. Das, was dann eben noch übrig ist, dass wir das natürlich machen.
Mit wem macht ihr das? Seid ihr da MyClimate-Partner oder?
Climate-Partner ist das.
Ich glaube MyClimate oder Climate-Partner, ne? Genau. Da gibt es wahrscheinlich beide.
Bei uns ist es Climate-Partner, genau. Es gibt beide, genau, ja.
Genau.
Konkurrenten, ja.
Und bis hin zu Mitarbeiter, die sich an ihrem Geburtstag dann einen guten Zweck ihrer Wahl aussuchen können, den die Agentur dann in ihrem Namen unterstützt. Hat ja auch dieses Gefühl von, jeder kann quasi sein persönliches Passion-Project, jeder hat ja so ein bisschen was, wofür sein Herz in der Welt schlägt, unterschiedlichste Sachen und auch das wollen wir natürlich dann unterstützen. Also das sind so wirklich größeren kulturellen Stellschrauben bis hin zu solchen kleinen Sachen.
Und wenn flexible, sag du Tim, du wolltest noch was ergänzen.
Also flexible Arbeitszeitmodelle, das ist zum Beispiel auch was relativ nachgefragt ist bei uns. Also 4-Tage-Woche oder 2 Nachmittage frei und ähnliche Geschichten, um, weiß ich nicht, Familie irgendwie in den Griff zu kriegen und ähnliche Bedürfnisse, die man ja so als Mensch auch mal hat. Das bedeutet dann für uns immer, klar, irgendwie so ein bisschen Mehrarbeit, muss man ja auch sagen, im Management. Das ist so ein bisschen Patchwork, was du dann irgendwie leisten musst. Für gute Übergaben sorgen und so weiter. Letztlich funktioniert es dann doch ganz gut. Weil alle doch relativ engagiert dabei sind.
Wenn man auf eure Agenturkultur blickt oder ihr darauf blickt, habt ihr euch feste Werte gegeben, sie gemeinsam im Team entwickelt? Also habt ihr so Werte, auf die eure Kultur fußt?
Das war auch Teil dieses Katalogs, den wir ganz am Anfang mal angelegt haben, wo wir auch angefangen haben, Werte runterzuschreiben, ne? Noch so relativ frisch gebrannt von den vorigen Umfeldern. Was wollen wir alles anders machen? Und das gibt es mit Sicherheit auch noch irgendwo. Aber wir haben es jetzt nicht, ich sag mal, ne, als Wandtattoo an den Empfang geklebt, das nicht. Aber was uns, ich sag mal, sowohl intern als auch in der Zusammenarbeit mit AuftraggeberInnen verbindet, ist dieses, ne, also eine unbedingte Offenheit und Transparenz untereinander. Wir haben eigentlich auch keine Hierarchien innerhalb der Agentur, ne? Also es arbeiten einfach relativ unmittelbaren, kleinen, schlanken Teams, die zusammen, die benötigt werden, um ein Projekt zu einem guten Abschluss zu bringen. Da gibt es keine, ne, unnötigen Barrieren, du darfst nur an denen präsentieren und dann wird das weitergetragen. Solche Sachen haben wir uns gar nicht erst auferlegt. Und eine Sache, die ich finde, die uns immer sehr gut, mit der wir sehr gut gefahren sind und die uns auch so im Umgang miteinander hilft, ist dieses, das steckt auch im Namen, das Gute soll gewinnen. Was heißt, wir suchen immer eher die positive Lösung für ein Problem. Wir sind grundsätzlich eher positiv und wollen positive, ich sag mal, Alternativen aufzeigen und attraktiver machen, als, ich sag mal, jetzt eine schlechte Lösung abzustrafen oder negativ dagegen zu arbeiten. Also, ne, in einem konkreten Fall, wir würden zum Beispiel keine Bashing-Kampagnen machen. Das wäre nicht the Goodwins-Style, dass man, ich sag mal, eine bestimmte Hersteller oder Unternehmen abstraft für bestimmte Sachen, die sie machen. Das können wir alle persönlich schlecht finden, aber The Goodwins wird halt immer eher eine positive Alternative anbieten wollen und lieber populärer machen wollen als die schlechten, als was Negatives zu bashen. Und so handhaben wir es auch intern, ne? Dass wir immer eher das Positive verstärken, statt auf das Negative zu schauen und uns damit zu lange zu beschäftigen.
Ich finde das übrigens, Franka, total sympathisch, dass ihr kein Wandtattoo habt. Ich finde, das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, sondern es ist eigentlich viel schöner, wenn man das lebt und das für jeden natürlich ist und man sich nachher fragt, ach so, ist das ein Wert? Ja, kann sein. Also machen wir halt so. Ja. Ich meine, dann ist es doch eigentlich genau richtig unterwegs. Finde ich total gut. Sag mal nochmal, zurückgesprungen in die Welt der Nachhaltigkeitskommunikation. Wie beurteilt ihr da die Qualität im Bereich Nachhaltigkeitskommunikation, Nachhaltigkeitskampagnen? Also sind wir da, das ist eine gemeine Frage, ne? Gerade wenn man niemanden bashen will, das sollt ihr bitte auch nicht. Aber also ist da noch Luft nach oben, so kreativ gesehen?
Ja, klar. Es ist natürlich auch, muss man sagen, ne? Also aktuell beobachten wir ja, dass alle Unternehmen, ne? Alle Marken, ja, fast alle, sich bewegen. Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Bestrebungen, sich als grün darzustellen. Ne? Keine Ahnung, bei den einen oder anderen ist es dann, ne, die handeln auch danach, andere dann vielleicht weniger. So, ne? Sei mal dahingestellt, wie das denn wirklich ist. Aber momentan ist es ja so, dass alle irgendwie rufen, ich bin grün. Ne? Weil natürlich, Stichwort Nachhaltigkeit, auch vor allen Dingen diese eine ökologische Facette der Nachhaltigkeit da irgendwie beleuchtet wird. Die wenigsten sehen, dass es, ne? Und da sind wir schon bei dem, was gibt es denn da von Potenzial, ne? Dass es diese ganzen anderen Facetten der Nachhaltigkeit auch noch gibt. Ne? Wer sagt denn, dass ich irgendwie auf diese ökologische Nachhaltigkeit irgendwie abzielen muss, um, ne, es ist natürlich viel, viel schwerer, sich darüber zu differenzieren, als jetzt über andere Punkte zum Beispiel. Also Stichwort Telekom, da sind wir wieder, zum Beispiel auch so. Ne? Also ne, die machen ganz, ganz viele Sachen, ne? Was die ökologische Nachhaltigkeit angeht, super. Ne? Ganzen Rechenzentren und so weiter, seit 2020 sind die schon irgendwie gespeist mit Strom aus regenerativen Energiequellen. Wird gar nicht so groß kommuniziert, weil die Chance der Differenzierung nicht so groß ist, wie jetzt zum Beispiel so eine Anti-Hass-Kampagne zu lancieren. Also das machen dann eher weniger Unternehmen, weil es vielleicht auch noch stärker polarisiert, aber eben auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit für eine Marke schaffen kann. Und klar, es gibt noch viel, viel mehr Bereiche. Und da sehen wir uns natürlich, stehen da irgendwie mit ausgebreiteten Armen. Wir sind schon da und quasi bereit, eben genau bei solchen Aufgaben auch einzuspringen, um da irgendwie für Differenzierung zu sorgen. Ne? Also eben mit schlauen Strategien, ne? Wie kann ich mich sinnvoll positionieren, mich abgrenzen und das Ganze dann irgendwie auf einem, ja, in Form von Top-Kreationen letztlich abliefern zu können.
Was habt ihr denn mit den, also auch mit den Nachhaltigkeitsthemen jetzt mal im umfassenden Sinne gedacht, mit den Marketingverantwortlichen zu tun? Oder ist es auch gerade so in Unternehmen, die sich da erst vortasten, mit dem Bereich Nachhaltigkeit?
Doch, in den meisten Fällen sind das bei uns die Marketingabteilungen, wenn nicht bei den, ich sag mal, kleineren Auftraggebern, Geberinnen, sogar die Gründer teilweise selbst, die wirklich Unternehmensführung, die sagen, also da hast du oft auch eher den Fall, wir haben doch hier eine tolle Marke, wir machen doch alles richtig und irgendwie kommen wir trotzdem nicht so richtig vom Fleck, irgendwie werden wir nicht gesehen. Und das ist dann oft, und das spielt auch nochmal in dieses Thema der Wert von Kreativität rein und wie viel Luft ist da noch nach oben, dass da oft auch dann der Gedanke ist, wir machen doch schon alles richtig, wir müssen das ja nur draufschreiben oder wir müssen das ja nur sehr ausführlich erzählen, warum wir so gut sind und dann müssen die Leute das ja automatisch verstehen und uns dann kaufen und so funktioniert es ja aber eben leider nicht. Und da kommt dann auch eher so ein bisschen diese Reformhaus-Öko-Welt, das hat sich auch schon viel geändert jetzt in den letzten 3 Jahren, muss man auch sagen, aber das war ja ganz wild teilweise. Und das hatten wir uns initial mal auf die Fahne geschrieben, dass wir gesagt haben, genau diesen Unternehmen zu helfen, dass Nachhaltigkeit genauso popkulturell, cool, unterhaltsam wird, wie eben diese ganzen großen Marketingkampagnen von eben den anderen Unternehmen.
Ich glaube, es ist auch wichtig, ne, für das, weil ihr habt ja auch gesagt, ihr wollt KonsumentInnen, also das Konsumverhalten im Positiven verändern. Und wenn man so super lehrerhaft ja rüberkommt und ein Stück weit auch indoktrinierend und langatmig und so. Also irgendwie, ja, das ist kein oberflächliches Thema, aber trotzdem möchte der Mensch unterhalten werden und er möchte es auch leicht gemacht bekommen, Schritt für Schritt in diesem Bereich besser zu werden. Weil mir geht das ja auch so, ne, wenn ich mal über irgendwas, also ich habe letztens gedacht, kannst du eigentlich jetzt, ist das gut, wenn man Papiertüten nimmt beim Gemüse? Und dann ist mir, also dann gab es Artikel um Artikel, nee, eigentlich ist es auch nicht gut, ja, weil so irgendwie Papier auch teuer, wenig und so weiter und so fort. Also wo immer du reinpiekst, merkst du ja als Konsument, oh Gott, ich kann es eigentlich nur falsch machen. Ja, das ist ja so vielschichtig. Dann haben die beim Gemüse plötzlich die Verpackung weggelassen und haben es dann auf die Kartoffeln gedruckt. Dann haben es aber keiner mehr gekauft, weil alle dachten, die Tinte schadet den Kartoffeln. Also du kannst es nicht richtig machen. Und ich glaube, auch Aufgabe von uns muss es irgendwie sein, die Eintrittsbarriere niedrig zu halten. Und das funktioniert über Emotionalität, über Humor, Witz, Emotionen, kann ja auch was Trauriges sein, aber irgendwie so eine Ansprache, die berührt.
Absolut, absolut. Weil es ist gar keinem damit geholfen, wenn sehr wenige Leute etwas sehr konsequent machen und der große Rest in so einer Schockstarre verharrt, weil er denkt, okay, ich kann eh nichts richtig machen, dann mache ich einfach alles wie immer, sondern ne, auch da nicht nur Unternehmen mitnehmen und auf dem Weg begleiten, auch KonsumentInnen aufzeigen, hey, kleine Änderungen auch schon gut, noch ein bisschen mehr Änderungen noch besser, aber die mitzunehmen und denen das, wie du sagst, unterhaltsam, leicht zu machen, Barrieren abzubauen, da sehen wir ganz, ganz stark unseren Auftrag drin und das macht ja auch Spaß.
Ist Nachhaltigkeit ein Thema von vielen in den Marketingabteilungen oder tendieren die Kunden dazu, das schon auch ein Stück weit in den Kern ihrer Awareness-Kommunikation zu nehmen? Also ist das immer noch so, ach nee, jetzt machen wir mal eine Nachhaltigkeitskampagne? Oder sagen eure KundInnen, nee, wir machen eine Awareness-Kampagne und da spielt eine Facette der Nachhaltigkeit sowieso eigentlich meistens eine Rolle?
Das ist unterschiedlich, ne? Also in den seltensten Fällen haben wir eine pure Nachhaltigkeitskampagne, sondern das ist meist verknüpft mit anderen Themen oder ich meine, wir reden jetzt so viel über dieses Thema, ne? Also bei uns ist es auch so, dass wir ein Großteil hat einfach, ne? Also sobald wir einmal festgestellt haben, dieses Unternehmen XY, das ist gut, ne? Das bewegt sich alles in die richtige Richtung. So, sobald das einmal geklärt ist, machen wir auch alles in Sachen Kommunikation für die, was sie vorwärts bringt. Das kann auch eine ganz normale Abverkaufskampagne von, weiß ich jetzt nicht, irgendwelchen Schrauben sein. Fischer zum Beispiel, ne? Das ist eines der nachhaltigsten Unternehmen, ne? Gewinnen einen Nachhaltigkeitspreis nach dem anderen in Deutschland. Ne? Haken hinter, ne? Und so, und jetzt gucken wir, dass wir da irgendwie Schrauben, Dübel und was weiß ich für die verkaufen. Ne?
Aber das ist toll, Tim, dass du das auch nochmal klarstellst oder jetzt so pointiert darstellst, weil ich hätte auch die Frage gehabt, ist euer Ziel, eine Nachhaltigkeitsagentur zu sein oder ist euer Ziel, eine kreative Lead-Agentur zu sein, die sich einfach extrem gut mit guten Themen auskennt? Wahrscheinlich Zweiteres, so wie du es gerade erklärt hast.
Ja,
oder?
Exakt.
Schön formuliert.
Ja. Nee. Ich glaube auch, dass, ich habe das gerade erst letzte Woche diskutiert, dass auf Kundenseite die Bereitschaft, sich mit komplizierten, komplexen Modellen, Agenturen, Spezialagenturen auseinandersetzen zu wollen, die ist nicht sehr hoch. Also selbst wenn man in der Theorie vielleicht sagt, es wäre toll, überall einen Superspezialisten zu haben, ist die Fähigkeit und auch die, also gar nicht mal kognitiv, sondern einfach zeitmäßig, ressourcenmäßig ist nicht so hoch, all diese Leute zu handeln. Und die Synergieeffekte sind auch nicht sehr hoch. Weshalb es fast wieder einen Trend zu beobachten gibt, zu sagen, es gibt doch wieder ja irgendwie breitere Setups, die dann eher punkten über ein Mindset, über eine Kultur, letztlich auch über die handelnden Personen, die da stehen. Das fand ich ganz interessant und ich glaube, da steckt viel Wahres drin, ehrlich gesagt.
Stimmt, das merken wir auch tatsächlich. Also es ist meistens kommen ja auch unsere Zusammenarbeiten über ein Projekt zustande. Also im besten Fall über ein Projekt, über einen Workshop, nicht unbedingt über einen Pitch. Und dann fängst du an, da zusammenzuarbeiten, stellst fest, es ist eine gute Chemie, wir verstehen die Marke, arbeiten uns da rein. Und dann schließt man ein Projekt ab und dann sagt der Kunde, aber könnt ihr auch Content-Strategien oder eine Social-Strategie? Ach, könnt ihr auch, das ist ja super. So, und dann, und wie du sagst, es ist eigentlich super, wenn das dann alles bei einer Agentur liegt, die das ganzheitlich denkt, die Marke versteht und dann vielleicht, ach, und ihr könnt ja eigentlich auch, ihr könnt ja Nachhaltigkeitsstrategien, ihr seid ja eine Nachhaltigkeitsagentur, super. Und dann macht man sowas eben auch mal mit, aber viele und unserer, jetzt sage ich mal, langjährigen Partnerschaften, da machen wir wirklich alles, da sind wir so eine Lead-Agentur, die ganz unterschiedlichste Bereiche, Verkaufsförderung bis hin zur Social-Strategie und dann eben auch mal eine Nachhaltigkeitsstrategie mitentwickelt. Mhm.
Genau, ja. Und sag mal, wir hatten vorhin kurz das Thema Agentur-Kunde-Beziehung. Auch die könnte ein bisschen besser sein, zumindest aus Gründungsperspektive 2018 als eine Facette. Was würdet ihr sagen, was sind da Punkte, auf die ihr achtet, die ihr adressiert in so einer Geschäftsanbahnung, die euch auch wirklich wichtig sind zu leben und nicht nur so marketingmäßig einfach zu sagen, so ja, wir wollen partnerschaftlich und auf Augenhöhe miteinander sprechen. Das sagen ja alle, wünschen sich und manchmal läuft es dann doch anders, als man gedacht hat. Was ist da euer Wunsch, worauf pocht ihr?
Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, den du genannt hast. Ne? Also auch wenn alle drüber sprechen, das ist schon irgendwie nach wie vor entscheidend, ne? Dass du das Gefühl hast, okay, wir haben da jemanden, mit dem kannst du einfach normal sprechen. Ne? Wir müssen uns hier nicht verstellen. Der kann auch er selbst sein oder sie, ne? Klar. Man kann einfach normal miteinander umgehen, Klartext reden, man versteht sich, ne? Und ist dann auch gewillt. Klar, es gibt ja immer noch, wir sind nach wie vor Dienstleister, aber trotzdem fühlt es sich einfach anders an. Das fühlt sich einfach mehr nach einem Miteinander an. Ne? Das ist uns wichtig.
Warum ist das eigentlich, das habe ich mich letztens gefragt, warum ist das manchmal nicht so? Weil eigentlich müsste es doch jedem mehr Freude bereiten, so wie du es gerade geschildert hast. Also ist das dann der eigene wahrgenommene Druck, der weitergegeben wird? Ist das eine Sorge, zu transparent zu sein? Weil das ist ja auch immer ein Wettbewerbsumfeld. Was steckt da so dahinter, dass es eben häufig auch nicht so läuft, wie du es beschrieben hast?
Ich glaube, das ist eine Typfrage. Und eine Unternehmenskulturfrage. Ne? So, ne? Das haben wir natürlich auch schon erlebt. Das heißt, du fängst so eine Zusammenarbeit an und stellst dann fest, okay, irgendwie strange, was sich hier gerade so entwickelt. Was ist denn das? Wo kommen denn die ganzen Entscheidungen plötzlich her? Wir saßen doch eben noch im Gespräch, da war alles gut und auf einmal, ne? Also so Intransparenzen, Politik, die im Spiel ist und so weiter. Und letztlich ist es so, es führt zu nichts Gutem. Also es bringt einfach nichts. Und ja, also wir haben dann solche Geschichten auch relativ schnell, also nachdem wir sie dann erkannt haben, beendet.
Ich finde das total gut. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, Tim. Eigentlich müsste man sagt zwar immer, man macht Chemistry-Meetings mit Kunden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann geht es meistens darum, dass der Kunde für sich herausfindet, ob er die Agentur interessant findet und sich vorstellen kann, mit ihr zu arbeiten. Eigentlich müsste man, wir sprachen ja vorhin über so Checklisten und so, müsste man als Agentur dem Kunden einen Cultural Check zukommen lassen. Und wenn es nur, weiß ich nicht, ein digitaler Fragebogen ist, den der ausfüllt und man bekommt das Ergebnis, wo man, seid ihr bereit, uns Zahlen zur Verfügung zu stellen, auf Basis derer wir arbeiten können? Also wirklich mal zu sagen, nach einzelnen Facetten, das wüssten wir gern über euch. Ich finde das sehr selbstbewusst und souverän. Das gefällt mir.
Entschuldige. Ja, wir haben in der Tat sehr, sehr merkwürdige Situationen erlebt, in denen wir dann in so Kennenlerngesprächen, so wie du sagst, ne, auf einmal hat sich dieser Spieß umgedreht, kann man sagen. Ne? Das heißt, der Kunde saß da plötzlich und hat gedacht, okay,
ich muss mich hier bewerben.
Sind wir denn jetzt überhaupt gut genug für euch? Wollt ihr denn überhaupt? Es war schon spektakulär. Ne? Und ja, klar, also bisschen komische, beklemmende Situation dann fast, aber die kannst du natürlich super auflösen, ne? Gerade wenn man dann drüber spricht, wie merkwürdig das ist, was da gerade irgendwie passiert. Ne?
Ja, klar. Ach, lustig. Ja, aber das finde ich eine gute Perspektive mit Blick auf die Kunde-Agentur-Beziehung. Das merke ich mir mal. Also man, natürlich hat man das so als Bauchgefühl, nimmt man das immer mit, aber sich so konsequent darauf vorzubereiten, gewisse Punkte wie eben Transparenz, Ehrlichkeit, Geschwindigkeit im Feedback und solche Sachen auszutesten oder abzufragen, tatsächlich auf eine sympathische Art und Weise, klingt nach einer guten Alternative. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, ihr Lieben, wir kommen quasi in die steile Endkurve der Podcast-Aufnahme. Und ich meine, man könnte über das Gute wahrscheinlich noch mehr als einen Podcast machen, das wünsche ich mir zumindest. Da werden hoffentlich noch viele folgen. Aber vielleicht mal so als Abschlussfrage. Ihr habt ja auch gesagt zu Beginn, das war schon ein mutiger Schritt zu sagen, aus großen Kreativagenturen kommend, wir springen jetzt ins kalte Wasser, wir wollen was Sinnvolles machen. Wir probieren das aus, vielleicht will es keiner, vielleicht will es jemand. Jetzt ist es ja in eurem Fall glücklicherweise bis hierhin gut ausgegangen, mit 30 Leuten an Bord eine tolle Entwicklung genommen. Was würdet ihr sagen, so aus Sicht eines Gründers, einer Gründerin, was waren eure wichtigsten Learnings, vielleicht auch GründerInnen-Fuck-Ups, die ihr hier nochmal teilen wollt? Wo ihr sagt, mein Gott, hätte uns das jemand gesagt, grauenvoll.
Ich glaube, wir hätten vielleicht einfach das Team ein bisschen schneller aufbauen können, sich ein bisschen schneller verstärken. Wir haben am Anfang einfach sehr lange brutal viel selber gemacht, dass einfach, weil es auch was Neues ist, weil wir erst, während wir es gemacht haben, rausgefunden haben, was wir da eigentlich machen. Ne? Deswegen ist es auch schwer, dann sowas, wenn du dann erstmal den Agenturapparat stehen hast, dann kann man das auch besser in einzelne Teams aufteilen. Aber das war schon, einfach dann ein hartes erstes Jahr, sag ich mal. Wobei, ne, auch da, also eigentlich noch schneller hätten wir gar nicht wachsen brauchen. Wir wachsen ja so schon einfach in einem sehr guten Tempo. Deswegen ist es, ist jetzt auch nicht so, dass man im Rückblick sagt, oh, da hätten wir schneller sein können, hätten wir auch gar nicht gewollt. Aber wir hätten uns vielleicht einfach schon ein bisschen mehr entlasten können. Aber natürlich, man weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ne, wie viele Projekte kommen denn jetzt rein im ersten Jahr, welche Mannschaftsstärke können wir uns jetzt schon zutrauen. Das ist so ein Punkt. Aber sonst, es hat sich eigentlich sehr gut entwickelt. Es gab gar nicht so wahnsinnig viele Fuck-ups. Ich glaube, ein gutes Netzwerk ist einfach, das hat uns total geholfen. Also sowohl ich sag mal, durch eine langjährige Agenturerfahrung da schon relativ gut vernetzt zu sein mit verschiedenen AuftraggeberInnen, aber auch ne, Talenten, wo man dann sagen kann, okay, wir sind jetzt so weit, hast du nicht Lust? Und dann kennt man die schon, dann passt das auch von der Chemie gut zusammen, dann kommen sie relativ schnell. Und aber auch, was dann Projekte angeht, ich glaube, wenn man da schon ganz gut vernetzt ist, dann kommen da auch schneller Projekte zustande. Das ist schon gut. Und auch, dass man nicht alles selber machen muss. Ne? Also, dass man, ich sag mal, gute Digitalpartner hat, dass man Produktionspartner hat, die man schon kennt, denen man vertraut. Das war auf jeden Fall gut, dass man da sehr, sehr gut zugreifen konnte, einfach auf so ein Netzwerk, auf das man vertrauen kann.
Ja, das klingt gut und absolut nachvollziehbar. Und es freut mich, dass es nicht so viele Fuck-up gab. Also ich meine, die vergisst man ja manchmal, oder? Auch wieder schnell. Gerade, und ihr habt ja gesagt, ihr wollt eigentlich, einer eurer Werte ist Optimismus und eher das Positive zu sehen. Und möglicherweise führt es ja auch dazu, und das ist ja sehr gesund, dann die Dinge, die auch mal wackelig waren, irgendwie auch wieder sein zu lassen. Das ist ja auch gut so. Ihr zwei, tausend Dank für jede Menge Gutes in diesem Podcast und vor allem die wertvollen Impulse in Richtung Nachhaltigkeit. Ich hoffe, wir können alle gemeinsam noch viel mehr dazu beitragen, dass wir mit Marketing wieder einen Beitrag leisten und nicht Teil des Problems sind. Aber ich habe so den Eindruck, glaube ihr auch, das geht so langsam, aber sicher in die richtige Richtung.
Das ist ja ein schönes Gefühl, was man da gerade hat, ne? Dass man auf
ist
einmal
auch gut, ne?
Wirklich, ja, absolut, ne? Was wirklich Sinnvolles da beitragen kann bei diesem Wandel, in dem wir uns da befinden.
Ja. Arbeiten wir weiter dran, genau. Danke euch beiden. Ciao.
Danke dir. Tschüss.